The Pet Voice. Tieren eine Stimme geben. Hier ist dein Petcaster, Joe Rahn.
Stell dir vor, dein Hund ist nicht so, wie er ist, weil es in seinen Genen steht, sondern weil sein Körper jeden Tag entscheidet, welcher dieser Gene an- oder abgeschaltet werden. Das nennt man Epigenetik und sie verändert alles, wie dein Hund fühlt, wie er lernt, wie gesund er bleibt. Und das Beste, du selbst hast Einfluss darauf, auf das Verhalten, die Resilienz, die Gesundheit. Nicht durch Dressur, sondern durch Beziehung, Umwelt, Alltag und ja auch durch Ernährung. Gene sind wie Baupläne, aber nicht jeder Plan wird automatisch gelesen. Genexpression bedeutet, dass ein Gen aktiv ist und seine Information tatsächlich in ein Protein umgesetzt wird. Doch ob ein Gen aktiv ist oder stumm geschaltet bleibt, entscheidet die Epigenetik. Einer der wichtigsten Mechanismen dabei ist die sogenannte DNA-Methylierung. Dabei wird eine kleine chemische Markierung, eine Methylgruppe, an das Erbgut angeheftet. Diese Markierung wirkt wie ein Stoppschild. Sie blockiert bestimmte Gene oder dämpft ihre Aktivität. Das bedeutet, Erfahrungen, Stress, Ernährung oder Umweltreize können beeinflussen, welche Gene beim Hund abgelesen werden und welche dauerhaft abgeschaltet sind. Epigenetik ist also wie ein molekulares Erinnerungssystem und Methylierung ist eine ihrer wichtigsten Stifte. Heute sprechen wir mit dem Mann, der diesen Zusammenhang populär gemacht hat. Neurobiologe, Bestsellerautor und Wissenschaftsjournalist Dr. Peter Spork. Willkommen zu einer Folge, die dir als Hundehalter zeigt, Verhalten beginnt nicht im Kopf, sondern auf Zellebene. Herzlich willkommen, Peter.
Hallo Joe, danke, dass ich zu Gast bei dir sein darf.
Danke, dass du hier bist, denn du hast ja wirklich eine Veröffentlichung hier, die schon so ein richtiger, wie soll ich sagen, Mindblower ist, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also mir ging es auf jeden Fall so und ich mache das ja schon seit vielen Jahren und habe nur gedacht, wow, daraus habe ich viel gelernt. Stell dich einmal kurz vor.
Ja, ich bin Biologe, hast du ja schon gesagt. Ich arbeite seit inzwischen mehr als 30 Jahren als Wissenschaftsautor, Wissenschaftsjournalist. Habe im Grunde für fast alle große deutsche Zeitungen, Magazine geschrieben. Und habe irgendwann begonnen, Bücher zu schreiben. Inzwischen sind es 8, 9. Die sind insgesamt in 10 Sprachen übersetzt. Und eigentlich waren das alles Bücher für Menschen. Ich bin auch nicht wirklich ein sogenannter Hundemensch. Ich hatte als Kind einen Hund und ich kenne mich inzwischen ein bisschen mit Hunden aus. Aber ich bin vor allem Experte für eben diese Epigenetik, über die wir ja heute reden werden. Habe schon vor 15 Jahren das weltweit erste seriöse populärwissenschaftliche Buch dazu geschrieben, Der zweite Code. Da ging es überhaupt noch nicht um Hunde. Es gab auch noch keine Studien zur Epigenetik von Hunden. Aber relativ kurz danach begann die Hundeszene schon, mich zu Vorträgen und Workshops einzuladen. Nicht, damit ich ihnen die Hunde erkläre, das kann ich nämlich nicht, sondern damit ich ihnen die Epigenetik erkläre und wir gemeinsam diskutieren, was das eigentlich bedeutet für die Hundewelt. Und inzwischen gibt es tatsächlich ein paar gut gemachte Studien auch zur Epigenetik des Hundes. Und dann kam der Kosmos Verlag auf mich zu und hat gefragt, ob ich das nicht auch in Buchform erklären möchte. Das habe ich jetzt getan. Das Buch ist gerade erschienen und ich freue mich über die tatsächlich sehr große Resonanz dazu.
Du hattest gerade gesagt, dass du nicht so den Zugang zu Hunden hast, aber du hast Wussel. Yeah. Wussel ist ja ein Hund gewesen, mit dem du zu tun hattest. Und du beschreibst in deinem Buch, dass du, wenn du mehr Ahnung davon gehabt hättest, vielleicht diesen Hund anders behandelt hättest? Oder ist das jetzt falsch gesagt?
Ja, ich war halt ein kleines Kind. Die Hündin meiner Großmutter hat bei uns geworfen. Sie war verreist, also die Großmutter war verreist. Die Hündin war bei uns zu Hause. Und dann war dieser Wurf da, sogar in meinem Kinderzimmer in einer Ecke.
Nein.
Ja, und da war
es alles live mitgekriegt.
Ja, da sind diese Welpen groß geworden und dann war natürlich völlig klar, einer dieser Welpen bleibt bei uns und ich habe diesen Hund natürlich unendlich geliebt, aber ich war ein kleines Kind und mein Bruder und ich, wir haben sicherlich nicht alles richtig gemacht mit diesem Hund und der Hund war auch manchmal etwas schwierig, das gebe ich offen zu.
Was war das für eine Rasse?
Das war ein Mischling aus einem Schnauzer und einem Dackel.
Und okay, Dackel sind Charaktertiere, ne? Also von wegen schwierig.
Also es war ein wunderbarer Hund und wir haben ihn geliebt und er war auch unheimlich, ja, er hatte echt Persönlichkeit. Ich würde nur sagen, im Nachhinein, mit dem Wissen, das ich heute habe, hätte ich vieles wahrscheinlich anders gemacht. Und wahrscheinlich meine Eltern und mein Bruder auch.
Okay. Also, erstmal, wir haben ja heute jede Menge Zuhörer, die Hunde haben. Völlig klar. Darunter befinden sich mit Sicherheit auch viele Verhaltenstrainer, Hundetrainer generell. Als erstes vorweg, für diejenigen, ja, die heute zum ersten Mal etwas von Epigenetik hören, versuch es doch mal, das tust du in deinem Buch, aber versuch es doch mal so zu Anfang kurz und knapp zu schildern. Was ist Epigenetik?
Also Epigenetik heißt erstmal übersetzt so viel wie Zusatzgenetik oder Nebengenetik. Und man kann sich das tatsächlich so genauso auch vorstellen, als etwas, was in den Zellen zusätzlich zu der eigentlichen Genetik passiert. Es gibt eine andere Definition davon, dass man einfach von dem Gedächtnis der Zellen spricht. Also jede der Zellen, dieser Billionen Körperzellen des Hundes, hat ein eigenes Gedächtnis. Und die Zelle erinnert sich an ihre Vergangenheit. Das heißt, in der Zelle selbst ist er ein winzig kleiner Zellkern. In diesem winzig kleinen Zellkern sind 2 Meter DNA, das berühmte Erbgutmolekül, auf dem die Gene sitzen, die aber letztlich ja nichts anderes sind als Codes für die vielen, vielen Biomoleküle, die Hormone, die Botenstoffe, die Baustoffe, die der Hund, aus denen der Hund sozusagen besteht und die den Hund sozusagen am Leben erhalten. Jede Zelle produziert einen Satz von solchen Proteinen, die eben in diesen Genen kodiert sind. Für jedes Protein gibt es im Grunde, vereinfacht gesagt, ein Gen. Und jetzt sehe ja im Grunde die Leberzelle, die Nervenzelle, die Hautzellen, die wären ja identisch, wenn es nur auf diesen Gene ankäme, auf diese Genetik, weil die Gene sind ja in jeder Zelle gleich. Das sind die, die ursprünglich mal in der befruchteten Eizelle waren, aus der der ganze Hund entstanden ist. Wir sehen aber, so ein Hund hat 300 verschiedene Körperzellen, verschiedene Typen von Körperzellen. Und die unterscheiden sich nicht in der Genetik, sondern eben in dieser Epigenetik, in dieser Nebengenetik. Das sind letztlich Strukturen, die an und neben den Genen setzen. Das biochemisch sind das Methylgruppen, Acetylgruppen, das sind Phosphorylierungen, das ist also Biochemie, das muss hier gar nicht interessieren. Aber diese ganzen Veränderungen, die an und neben den Genen sitzen, die beeinflussen, welche Gene, welche ihrer, beim Hund sind so wie beim Menschen ähnlich, so 23.000 Gene, welche dieser Gene die Zelle überhaupt benutzen kann und welche nicht. Also du kannst dir das so vorstellen, die Genetik der Zelle selbst, das ist wie die Hardware eines Computers. Du hast einen Computer vor dir, mit dem kannst du unendlich viele Sachen machen. Der hat Potenzial für die tollsten Computerspiele, aber auch für online gehen, für Textverarbeiten, für Tabellenkalkulationen. Was du letztlich machst mit dem Computer, das entscheidet die Software, die du gerade drauf spielst und benutzt. Und das macht die Epigenetik der Zelle. Die sagt sozusagen den Genen, die in der Zelle sind, welches Programm sie, auf welchem Programm sie gerade laufen. Und ist das das Programm Leberzelle oder das Programm Nervenzelle? Und bei der Leberzelle geht es dann noch weiter. Die hat sich mal entwickelt zur Leberzelle. Das sind epigenetische Prozesse, die auch irreversibel sind. Ich kann nicht eine Leberzelle wieder zu einer Hautzelle machen oder so. Ja. Aber das geht weiter, der Prozess. Das gibt es, die Leberzelle eines Hundes, der gesund ernährt wird, und eines Hundes, der auf Dauer fehlernährt wird. Und auch das verändert diese Epigenetik. Und hier wird es für uns spannend, weil jetzt reguliert die eine Leberzelle, das sage ich mal, des gesund ernährten Hundes, die reguliert ihre Gene epigenetisch so, dass die Zelle immer optimal arbeiten kann und dass dieser Hund sehr gesund ist und eine hohe Lebenserwartung bekommt. Während der andere, die fehlernährte Zelle, da sind andere Gene aktivierbar und die hat ein hohes Risiko für Leberkrankheiten, für Stoffwechselkrankheiten und all diese Sachen. Und das ist, was die Epigenetik natürlich so spannend macht. Und dieser etwas weichere Teil dieses Gedächtnisses der Zellen, dass man sich vorstellen kann, wie so Schalter und Dimmer, die jetzt in der Leberzelle oder auch in der, wenn wir über Stressregulation beim Hund sprechen, über Traumatisierung, über die psychische Resilienz, das Wesen des Hundes, dann betrifft es vor allem Nervenzellen. Diese weicheren Teile, die kann man sich wie so Schalter oder Dimmer an den Genen vorstellen. Und wie Schalter und Dimmer kann ich die ja theoretisch auch wieder verändern, indem ich die Ernährung umstelle, indem ich Training mit dem Hund mache, indem ich sein Lebensumfeld verändere. Und so weiter.
Und wie schnell reagieren solche Schalter? Wie schnell reagieren solche Schalter? Ich stelle mir das so vor, wenn irgendein Einfluss von außen auf den Hund einwirkt, dann sagst du ja, dann gibt es diesen Schalter, der gesetzt wird. Ja. Den Schalter kann ich, ja, kann ich, ja, nee, andersrum. Wie kann ich den Schalter ein- und ausschalten? Wie habe ich die Möglichkeit, als Besitzer, als Hundetrainer, das zu beeinflussen?
Ist im Grunde ganz einfach. Du hast, die Zelle reagiert permanent auf ihre Umwelt. Jede dieser Billionen Zellen des Hundes wird ja permanent herausgefordert. Wenn du den Hund, mit dem Hund läufst und ihn bewegst, sind das die Muskelzellen. Wenn du ihm, mit ihm spielst und ihn trainierst, also auch mental trainierst, sind es eher die Nervenzellen. Wenn er isst, dann sind es Zellen in der Leber, in den Stoffwechselorganen, im Fettgewebe, weil die Nahrung ja aufgenommen werden muss, der Blutzucker und so weiter, Energie muss gespeichert werden. Und da das passiert ja eh permanent in den Zellen. Und auf der Ebene ist es auch noch gar nicht wirklich Epigenetik, auf der Ebene ist es klassische Genregulation. Die Zellen müssen arbeiten, es kommen sogenannte Transkriptionsfaktoren, die binden an die Gene und schalten Gene an und aus, die Gene werden abgelesen. Und jetzt kommt das Spannende, wenn du dafür, das macht ja nichts, wenn der Hund an einem Tag mal falsch ernährt wird. Das macht dem Hund überhaupt nichts aus. Die Zellen können das ab, die arbeiten das weg sozusagen.
Wir haben ja auch Speicher aber, im Körper.
Das kommt auch noch dazu. Also, aber wenn du den Hund permanent falsch ernährst, jeden Tag, über Wochen, Monate hinweg, dann merken diese Zellen, oh, die Gene, die ich brauche, um das zu bewältigen, das sind andere Gene, die ich sonst brauchen würde, die benutze ich im Moment so viel, die stelle ich jetzt, wenn das eine Bibliothek wäre und die Gene wären Bücher, die stelle ich jetzt ganz nach vorne ins Regal oder ich lege sie sogar auf meinen Schreibtisch, ich lege sie gar nicht mehr ins Regal zurück, weil ich sie eh jeden Tag brauche, diese Bücher zum Nachschlagen. Und das macht die Epigenetik. Das sind dann Methylgruppen, die plötzlich verschwinden von der DNA und dadurch werden diese Gene ganz leicht zugänglich, sind viel leichter abzulesen als vorher zum Beispiel. Und damit liegt das Buch auf dem Schreibtisch und damit kann diese Zelle immer wieder sofort auf dieses Gen zugreifen. Das Gen wird viel mehr abgelesen und das wird gespeichert sozusagen. Und dieser Zustand bleibt erstmal erhalten, bis sich vielleicht die Ernährung von außen umstellt und das Gen plötzlich für längere Zeit nicht mehr gebraucht wird. Und insofern passiert es sozusagen ganz von alleine. Du musst als Hundehaltender gar nichts machen. Du musst nur für eine gesunde Umgebung, für eine gesunde Ernährung an dem Beispiel oder für sorgen. Und die Zelle passt sich mit Hilfe ihrer Epigenetik automatisch daran an. Und weil du gefragt hast, wie schnell geht das? Das ist natürlich sehr relativ. Das hängt total von dem Einfluss ab. Bei psychischen Einflüssen ist das sehr gut untersucht. Weniger bei Hunden, aber bei Menschen zum Beispiel und auch bei Nagetieren. Ein extremer, negativer, traumatisierender Einfluss. Da kann es reichen. Ein heftiges Trauma und die Nervenzellen, das Stressregulationssystem verändert sich so, dass man eine Traumafolgestörung entwickelt. Bei Menschen zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörung. Das wird bei Hunden nicht anders sein. Aber wenn Traumata weniger intensiv sind, dann muss schon das gleiche Trauma oder ein ähnliches Trauma häufiger vorkommen, damit es tatsächlich eine bleibende Veränderung bewirkt, die Epigenetik umstellt. Und so kannst du dir das sicherlich bei der Ernährung oder bei Bewegung, bei allen Umwelteinflüssen dieser Art ganz gut vorstellen. Also je gravierender der Einfluss, desto schneller reagiert die Epigenetik.
Was bedeutet das dann aber für mich als, sag ich mal, als Trainer, als Therapeut, Tierpsychologe, der auf ein geschädigtes Tier, verhaltensgeschädigtes Tier einwirken möchte? Gibt es da für mich etwas, wo ich greifbar es umsetzen kann in eine Zeitabfolge?
Also im Moment noch nicht. Die Epigenetik ist als Wissenschaft noch nicht so weit, dass ich dir jetzt klare Tipps geben müsste. Du musst das und das und das und das machen.
Dein Buch soll ja auch kein Ratgeber sein. Genau. Von daher hast du auch geschrieben.
Das ist im Gegenteil. Mein Buch soll motivieren, dass man flexibel bleibt, weil die Biologie ist sehr, sehr flexibel, dass man locker bleibt, dass man ausprobiert, dass man einfach dem Hund auf Augenhöhe begegnet, ihm empathisch guckt und ausprobiert, welche Impulse kann ich denn bei diesem individuellen Tier machen mit seinen individuellen Erfahrungen, um das Gedächtnis in seinen Zellen zum Guten zu verändern. Jeder Hund hat eine andere Vergangenheit, er hat eine andere Genetik, aber er hat vor allem auch eine andere Epigenetik, die auf seiner ganzen Vergangenheit beruht. Und gerade du sprichst von einem verhaltensgeschädigten Hund, also vielleicht einem Hund, der traumatisiert wurde, der unter extrem schlechten Lebensbedingungen aufgewachsen ist. Dann muss man wissen, dass epigenetische Veränderungen, die in der frühesten Phase des Lebens passieren, wenn die Organe noch reifen, also schon im Mutterleib, aber auch in den ersten Tagen nach der Geburt. Bei Menschen spricht man von den ersten 1000 Tagen, beim Hunde sind es ungefähr die ersten 130 Tage. In dieser Zeit Also gerechnet ab Zeugung, nicht ab Geburt. 130 Tage ab Zeugung des Hundes. Also die Zeit im Mutterleib ist ganz wichtig auch. Was in dieser Zeit an negativen Einwirkungen da war, das brennt sich auch sehr, sehr fest in der Epigenetik ein, weil die Organe sich entwickeln und sozusagen in diese Umwelt hinein geprägt werden. Und jetzt fällt es dir natürlich als Trainierenden des Hundes, wenn der jetzt 3 Jahre alt ist, sehr, sehr schwer, diese negativen Prägungen wieder zu überschreiben. Wenn das eine Prägung wäre, die erst im Alter von 2 Jahren aufgetreten wäre beim Hund, dann würde es dir sehr viel leichter fallen. Und das, all das weißt du natürlich nicht unbedingt unter Umständen. Du siehst den Hund und weißt nicht, wann ist die Prägung entstanden, wie tief sitzt sie in dem Hund drin, wie gravierend ist sie überhaupt gewesen. Und deshalb kann dir niemand heutzutage sagen, mit welcher Methode und mit welche und du helfen kannst und welche Ausdauer du benötigst. Das musst du selber herausfinden. Was ich dir aber sagen kann, und ich glaube, deshalb ist mein Buch auch so wichtig, es ist nicht genetisch. Es ist kein Schicksal. Du kannst etwas ändern. Ich möchte euch alle, also dich und deine Zuhörenden jetzt, möchte ich motivieren, es auszuprobieren, herauszufinden, was bei dem individuellen Hund die Lösung des Problems ist. Denn oft gibt es eine Lösung. Man braucht nur unter Umständen sehr viel Zeit, sehr viel Ausdauer. Und was super spannend ist, manchmal hilft es dem Hund auf den ersten Blick gar nicht. Er verändert sich kaum, aber seine Nachkommen haben ein geringeres Risiko, negative Entwicklungen zu haben. Auch das lehrt uns die Epigenetik.
Du beschreibst jetzt auch in deinem Buch, und du hast ja auch ein Webinar dazu gemacht, was man im Kosmos Verlag dementsprechend auch buchen kann, etwas von den Licking Rats, die fallen mir da geradezu ein. Es ist ja auch ein wichtiger Faktor, da geht es ja um Sozialpflege, auch gerade, ich sag mal, da ist es jetzt bezogen auf dieses Experiment mit den Ratten, aber das ist ja auch etwas Sozialpflege beim Hund. Ja, es ist ja viel das Vorgeschehen, wo ich halt sage, auf der einen Seite die Ernährung, klar, von Bermi ja auch, es ist ja Verhalten und Ernährung, ist ja mein Ding. Ich gucke mir das an, dass ein Tier, so wie du es gerade beschreibst, kommt es irgendwo aus einer Situation heraus, die für ihn nicht besonders toll war. Wir wissen nicht, wie ist die Sozialpflege der Mutter gewesen. Vor allen Dingen ist sie zu früh weg, ist der Hund zu früh weggekommen von der Mutter, was ja auch ein wichtiger Faktor ist. Wenn du gerade sagst, dass die ersten 130 Tage extrem wichtig sind, wie wird der Hund dort ernährt? Wie wird er gepflegt? Wie ist die Beziehung zwischen Mutter? Wo kommt der Vater her? Das sind ja dann schon wichtige Sachen, die wir teilweise, gerade auch wenn es Tierschutztiere sind, gar nicht wissen.
Genau. Das ist tatsächlich eine der wichtigsten Botschaften in meinem Buch. Aber ich schreibe auch immer, und es ist mir auch wichtig, auch in den Vorträgen zu betonen, dass das ja nicht nur, man das nicht nur negativ sehen darf, sondern dass gerade in diesem Zeitfenster, Abzeugung 130 Tage, also Zeit im Mutterleib, ersten Wochen nach der Geburt, dass in dieser Phase unheimliche Chancen bestehen, die Entwicklung des Hundes und auch von ganzen Zuchtlinien, die sich negativ entwickeln, in eine positive Richtung umzudrehen. Also wir haben da eine riesige Chance, positive Signale in den Hunden sozusagen zu verankern und die von da an immer weiter wirken. Die Forschung, die diese Phänomene erforscht, die forscht meistens mit den Einflüssen von negativen Signalen. Das hat einfach ganz logische Gründe, also rationale Gründe. Ein negatives Signal hat einfach viel, viel gravierendere Folgen, weil das positive Signal ist ja eigentlich das Normale. Ich kann nicht ein übertrieben positives Signal machen. Das wird dann irgendwann auch wieder zu einem negativen Signal. Ich kann dem Hund nicht zu viel Liebe geben. Liebe ist Liebe. Zu viel Liebe wird irgendwann zu viel. Und deshalb ist es unheimlich schwierig, Effekte nur so davon zu messen, dass beim Hund alles gut läuft. Das sollte ja eigentlich der Normalfall sein. Aber wenn der Hund es da negative Entwicklungen gibt, und da komme ich, glaube ich, gleich nochmal auf diese Licking Rats zu sprechen, weil das tatsächlich das sehr gut erklärt. So ein gravierendes negatives Erlebnis, da kann ich natürlich ganz schnell in der Wissenschaft Effekte messen und ich brauche zum Beispiel auch weniger Versuchstiere. Das ist ethisch auch viel, viel besser, als wenn man in die andere Richtung forscht. Weil ich mit ganz wenigen Einsatz von ganz wenigen Tieren sehr große, sehr wichtige Resultate erziele. Und jetzt komme ich zu diesen Licking Rats. Im Endeffekt geht es um Brutpflege. Brutpflege ist auch bei Hunden wahnsinnig wichtig. Das wissen alle, die sich mit Hunden beschäftigen.
Das Grooming, so ist es ja
das
beim
Hunden. Grooming, beim Hund, ne? Genau. Ja. Also bei den Ratten spricht man von Licking and Grooming. Also Fellpflege im weitesten Sinne. Und das machen Hunde ja auch ganz ausgeprägt. Also die Licking Rats sind ja, oder auch die Non-Licking Rats, da geht es letztlich, wurde da, weiß man schon sehr lange, dass Ratten, die sich in den ersten 8 Tagen nach der Geburt als Muttertier nicht ausreichend um ihren Nachwuchs kümmern, dass deren Kinder, dieser Nachwuchs, zeitlebens besonders ängstlich und aggressiv ist und sofern es sich um weibliche Ratten handelt, die auch selber zu sogenannten Non-Licking Rats werden, also zu Ratten, die sich nicht ausreichend um ihren Nachwuchs kümmern. Und da dachte man natürlich immer, ich denke, die meisten Hundezüchtenden werden jetzt ähnlich denken, ja, es ist genetisch, ne? Wenn es in so einer Familie, Zuchtlinie gehäuft vorkommt, dann sind da irgendwelche Non-Licking-Gene, die dafür sorgen, dass dieses Licking-Grooming-Verhalten nicht ausreichend stattfindet. Man hat aber diese Gene nicht gefunden. Und dann war das ein ganz genialer Forscher, Michael Meany aus Kanada, der ist dafür mit auch sehr berühmt geworden. Der hat sich die Epigenetik, die Nebengenetik angeguckt. Und er hat festgestellt, für diese kleinen Ratten ist das halt extremer Stress, dass sich die Mutter nicht ausreichend um sie kümmert. Dieser extreme Stress führt dazu, dass bestimmte Zellen im Gehirn epigenetisch anders reguliert werden. Und das sorgt dafür, dass diese Tiere im Grunde zeitlebens einen verstellten Sollwert für die Wahrnehmung von Stress haben. Das heißt, sie reagieren schon auf relativ unterschwellige Reize mit einer zu starken Stressantwort. Und das zeigt sich wieder darin, dass sie ängstlich und aggressiv sind. Und wenn sie dann Mutter sind, dann kümmern sie sich wegen des Dauerstresses zu wenig um ihre Kinder. Es ist eigentlich ganz trivial, aber man muss es erstmal biologisch zeigen. Das heißt, dass von Generation zu Generation setzt sich das fort. Und bevor du jetzt fragst, ja, was hat das denn biologisch für einen Sinn? Biologisch hat das einen großen, großen Sinn, denn offensichtlich ist die Umwelt so gefährlich, dass die Mutter sich nicht ausreichend ums Kind kümmern kann. Und es ist wichtig, dass dieses Kind ängstlich und aggressiv durchs Leben geht, weil sonst wird es vielleicht viel zu früh gefressen. Also biologisch ist es eine sinnvolle Anpassung. Aber wir als haltende und trainierende und züchtende von Hunden wollen das natürlich nicht.
Auf gar keinen Fall, aber weißt du, da setze ich jetzt noch eine andere Parallele dazu. Und zwar, du beschreibst das ja gerade wunderbar, bei den Hunden ist es das Grooming, hier ist es dieses Licking bei den Ratten. Wenn du sagst, dass da eine Ängstlichkeit entsteht, wie viele Hunde haben wir, die ängstlich nicht nur auf diese Art und Weise ins Leben kommen, sondern auch dann hinterher noch dementsprechend ängstlich gefüttert werden? Ja, indem ganz einfach ein Futter genommen wird, wo zu wenig Serotonin in den synaptischen Spalt kommt. Das heißt, wir haben da ja eigentlich eine Verkopplung von diesen beiden Systemen.
Ja, also wenn der Haltende dann oder die Haltende dann Zusammenhang herstellt, also dass der Hund eh schon ängstlich ist, das weiß ich nicht, das kannst du besser beurteilen als ich, ob tatsächlich ängstliche Hunde auch noch systematisch anders gefüttert werden als mutige Hunde. Ja. Wenn das so ist, dann würde das kann das unter Umständen solche Effekte natürlich noch verstärken.
Ein neues Forschungsergebnis für dich oder ein neues Forschungsfeld.
Ich würde sagen, neues Forschungsfeld. Das wäre tatsächlich ein Gebiet, wo Epigenetikerinnen sich das mal genauer angucken könnten. Also was sie jetzt, was man halt weiß, also es ist ja so, dass ganz viel da noch nicht erforscht ist. Und das würde Sinn machen, sowas mal zu erforschen. Und es gibt ja überall in der Biologie solche sich verstärkenden Regelkreise. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir insgesamt total unterschätzen, dass in einem Wurf ist ein Welpe ängstlich, der andere mutig, und das muss gar nichts mit den Genen zu tun haben. Das können schon vorgeburtliche Erfahrungen sein. Das Muttertier kann sich minimal unterschiedlich um die Tiere handeln und die Unterschiede sind, fand ich, am Anfang auch sehr gering. Und jetzt sowohl das Muttertier als auch die Welpen untereinander, als auch wir als Hundemenschen verstärken dann diese Effekte, weil wir auf das ängstliche Tier oder am Anfang muss man noch vom tendenziell ängstlichen Tier reden, ganz anders reagieren als auf das tendenziell mutige Tier. Und damit machen wir die Sache mit der Zeit, diese Spalte zwischen den beiden genetisch sehr ähnlichen Tieren immer größer, weil wir ihnen ein anderes Umfeld liefern. Und ich finde es mega spannend, dass du sagst, dass da die Ernährung dann auch eine Rolle spielen kann.
Definitiv. Also das ist ein Faktor bei mir, da will ich jetzt so tief nicht drauf eingehen, aber ich habe Fütterungssysteme, die ganz einfach, so wie ich es gerade gesagt habe, zu wenig Tryptophan haben. Tryptophan ist ja die Vorstufe von Serotonin und das fehlt dann hinter dem synaptischen Spalt. Das ist ja auch bei vielen, vielen Menschen so, ja, dass dort dann hinter dementsprechend dann, ja, ich sag mal, Medikamente gegeben werden, die da als Wiederaufnahmehämmer dienen, ja, damit wir genügend Serotonin dort zur Verfügung haben. Und das ist ein wichtiger Faktor auch im Thema Ernährung, definitiv.
Ja, also dass es über die Ernährung direkt und auch über den Umweg des Mikrobioms, die Ernährung, ja, also der Organismen, die im Darm leben, dass es auf diesem Weg natürlich die Ernährung einen gigantischen Einfluss auf die Psyche des Menschen oder auch das Verhalten des Hundes haben, das ist, glaube ich, unbestritten. Ja.
Die Eleonora Carlson zum Beispiel ist ja auch eine Wissenschaftlerin, die sich in diesem Bereich Genomik, Bioinformatik und Evolutionsbiologie dementsprechend aufhält. Und die macht das ja dem auch. Ja. Sie untersucht Zwangsstörungen, Krebs, Allergien bei Hunden, ja, ganz einfach in dieser Zusammenarbeit dann mit ganz vielen Fragen von Haustierbesitzern. Ist ja auch einfach etwas, wo ich auch, das ist so eine Sache, wo ich dann sage, wow, wie viel ist dort in der Genetik oder in der Nebengenetik veranlagt, wovon wir noch gar nicht so viel wissen. Ja, und du beschreibst ja auch in deinem Buch, ihr Hund ist ein hochkomplexes, lebendiges Netzwerk, das im Laufe seines Lebens und des Lebens seiner Vorfahren entstanden ist und als Produkt systemischer, organismischer Beziehungen zwischen Erbe und Umwelt lebt. Und du sagst, dass nur rund 9% der Wesensmerkmale eines Hundes durch Gene erklärbar sind.
Das ist so nicht ganz richtig. Ist witzigerweise auch eine Studie von Eleonora Carlson.
Von ihr kommt das, okay.
Dieses mit den 9% ist tatsächlich eine ganz berühmte Studie von Eleonora Carlson, die ist 2022 in Science, also in dem neben Nature wichtigsten Wissenschaftsjournal überhaupt erschienen. Also ja. Das zeigt schon, da wird selten über Hundeforschung geredet. Dass da ein Artikel zu Hundegenetik erschienen ist, war schon eine unfassbare Sensation. Und es geht nicht darum, dass 9% des Verhaltens von Hunden genetisch fixiert sind, sondern 9% des rassetypischen Verhaltens von Hunden. Also Eleonora Carlson wollte herausfinden, ob diese 200 Jahre moderne Hunderassenzucht, mehr ist es ja noch gar nicht, also diese 350 offiziellen Hunderassen, die wir haben, die gehen auf eine 200-jährige Zucht zurück. Und sie hat sich gefragt, und viele dieser Hunderassen wurden ja speziell mit Bezug auf bestimmte Verhaltensweisen gezüchtet. Also, ob, dass sie sich eher zum Hüten oder zum Bewachen oder als Familienhund eignen und so weiter. Und Frau Carlson hat sich interessiert dafür, ob dieses rassetypische Verhalten eine genetische Basis hat. Also ob diese gezielte Zucht auf dieses Verhalten sich schon nach 200 Jahren in der Genetik der Hunde niedergeschlagen hat. Wir sehen ja am Wuchs, an der Körpergröße, an der Fellfarbe des Hundes, dass 200 Jahre Zucht gigantische Unterschiede hervorgebracht haben.
Absolut.
Äußerlich betrachtet. Das sind aber simple genetische Merkmale und die vererben sich halt in Wahrheit ganz anders als komplexe Merkmale. Und was eben du vorhin zitiert hast, vielen Dank übrigens für dieses Zitat, das klingt kompliziert, aber es trifft tatsächlich den Kern des Buchs. Wenn wir über das Wesen des Hundes, seine Gesundheit, seine Lebenserwartung, seine Resilienz reden, dann reden wir eben nicht über Merkmale, die sich vererben wie sein Wuchs, sein Aussehen, seine Augenfarbe, sondern über Merkmale, die hochkomplex reguliert sind und die auf Informationen zurückgehen, die in Billionen Zellen stecken und da in Netzwerken, die aus 1000 Genen gemeinsam entstehen. Also uns kann völlig egal sein, wie eine Genvariante, irgendwie welche Genvariante da an einer Stelle geerbt wurde. Viel entscheidender ist, wie diese Tausenden von Genen in Billionen von Zellen reguliert werden. Und das ist eben nicht nur abhängig von diesen Genen selbst, sondern zu einem sehr viel größeren Maß davon, wie das Umfeld der Hunde ist. Und auf das Umfeld der Hunde über Generationen hinweg, also inklusive Erfahrungen von Vorfahren der Hunden, darauf haben wir als Züchtende, Trainierende und Haltende von Hunden einen sehr, sehr großen Einfluss. Wir sind im Grunde die, die dieses Umfeld gestalten und damit diese Merkmale prägen. Und jetzt zurück zu dieser 9%-Studie von Frau Karls, die hat im Grunde genau das gezeigt. Die hat gesagt, auch nach 200 Jahren, wo wir die verschiedenen Rassen, denen ein ganz spezielles Umfeld bieten, entwickeln wir natürlich sehr rassetypische Verhaltensweisen von Hunden. Aber die haben wir nicht erreicht, weil wir sie selektieren nach diesem Verhalten und nur mit den Hunden weiterzüchten, die dieses Verhalten haben, sondern wir haben sie erreicht, weil wir denen über 200 Jahre weg ein bestimmtes Umfeld bieten, eine, ich nenne das sogar Kultur, eine Kultur bieten, in der es sich als Hund praktisch so leben lässt, dass man eher ein Hütehund oder eher ein Familienhund oder eher ein Wachhund wird. Und mit den Genen hat das fast gar nichts zu tun, wobei 9% auch nicht so wenig sind, wie man denkt. Und das vielleicht als Letztes noch dazu. Die Studie hat schon gezeigt, dass der Anteil der Genetik am Wesen des Hundes größer als 9% ist. Aber die Gene, die da am wichtigsten sind, 11 Gene wurden vor allem gefunden. Alle diese 11 Gene sind nicht rassetypisch. Das heißt, die sind in dieser Form, in den verschiedenen Varianten, die davon existieren, bei allen Hunderassen, die wir heute kennen, ähnlich stark ausgeprägt. Das heißt, von diesem genetischen Potenzial her könnte ein Chihuahua genauso ein Jagdhund werden wie ein Retriever. Und nur von diesem genetischen Potenzial her. Die rassetypischen Gene, die dann tatsächlich den Chihuahua und den Retriever unterscheiden, die tragen viel, viel weniger zum Wesen der Hunde bei. Und das ist das Spannende an dieser Studie.
Kulturgut hast du ja gerade gesagt. Ja, Hunderasse als Kulturgut, das muss ich gleich nochmal genauer wissen. Aber was ich hier so ein bisschen stark finde, nicht ein bisschen, sondern wenn sie sagt, 9% der Wesensmerkmale eines Hundes durch Gene sind die erklärbar, dann haben wir 91%, was ja im Grunde genommen epigenetisch ist, oder?
Ja und nein. Also wie gesagt, das Wesen des individuellen Hundes, mal unabhängig von seiner Rasse, da sind es mehr als 9%. Es sind vielleicht 30-40%, aber das ist auch egal, weil ich kann es gar nicht trennen, was ist Epigenetik, was ist Genetik. Ich möchte es auch nicht mehr trennen, was ist Umwelt, was ist Erbe. Das ist eigentlich eine veraltete Frage, weil dieser Hund, der jetzt so vor dir steht, ja, der ist das Produkt aus nun mal den Genen, die er hat, die hat er geerbt und letztlich sind nur, sind sozusagen sein Genotyp, sagt man auch. Und dieser Genotyp lässt aber eine Menge von möglichen Phänotypen zu, also Erscheinungsformen. Um es als Beispiel zu sagen, ich habe es eben schon angedeutet, der Chihuahua, auch im Chihuahua sind die Gene für den Jagdhund angelegt und auch in der deutschen Dogge, weiß nicht, ob das ein guter, in sogenannten Kampfhunden, ich glaube, man benutzt den Begriff nicht mehr, sind durchaus Gene für Familienhunde angelegt.
Das waren Familienhunde, sie wurden irgendwann als Kampfhunde genannt.
Genau, also aber Hunde, die als Wachhunde ist vielleicht besser, also auf Aggressivität gezüchtet wurden, auch in solchen Hunden sind die lieben, netten Familienhunde angelegt, die nie einer Fliege was zuleide tun würden. Der Genotyp ist bei all diesen da und es gibt welcher Phänotyp daraus wird, also ob daraus der Wachhund wird oder der Jagdhund oder der Hütehund oder der Familienhund, das entscheidet sozusagen die Umwelt, was sie mit Hilfe der Epigenetik, also dieser Schalter und Dimmer, aus diesen vielen möglichen oder diesem einen Genotyp an vielen möglichen Phänotypen herausholt. Das klingt kompliziert, aber letztlich ist es einfach nur wieder das Bild vom Computer, der Hardware und der Software. Also auch wenn es sehr technisch ist, aber viele verstehen es so am besten. Von der Hardware her, also alle unsere Hunde, die wir vor uns sind, sind genetisch noch Wölfe. Der Unterschied zum Wolf ist so gering. Und insofern ist von der Hardware her selbst der Wolf noch irgendwie in diesen Hunden angelegt. Und
ich möchte jetzt nicht fragen, wie darauf eingehen, wie nahe der Mensch zum Schimpansen ist.
Das kommt auch in meinen Vorträgen vor. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es im Buch geschrieben habe. Es sind 98,7% identisch. Und tatsächlich, aber in der Tat, es ist offensichtlich sind wir ja keine Schimpansen. Und auch das ist genau das Gleiche, du hast völlig recht. Und insofern, was den Unterschied des Hundes zum Wolf ausmacht, das ist eben ganz viel Software und das ist Phänotyp. Ja. Und ich wehre mich halt dagegen zu sagen, das ist jetzt alles die Epigenetik, sondern es ist das, was ich mit Hilfe der Epigenetik aus der Genetik raushole. Ich sage, deshalb spreche ich auch vom Produkt aus beiden und nicht von der Summe aus beiden, weil wenn ich die Summe wähle, und das wurde viel zu lange so gemacht, dann sagt dann ein Hundezüchter, naja, mein Hund ist zu 60% genetisch und wenn ich da arbeite, dann verbessere ich 60% des Hundes. Und irgendwann habe ich zu 100% die optimale Genetik des Hundes. Ich suche den besten Zuchtrüden und gucke nur noch nach Stammbaum. Dann habe ich zwar 100% Gene, aber das Muttertier wird gnadenlos traumatisiert, weil es zum Zuchtrüden um die halbe Welt, da zitiere ich eine andere Hundeexpertin, Christina Siegrist, um die halbe Welt geflogen wurde und Flugangst hat und völlig traumatisiert wird. Und dann habe ich zwar die besten Gene, weil diese Hündin dann gedeckt wurde mit dem, die haben alle die tollsten Gene, aber durch diese Traumatisierung käme in der Summe immer noch ein, sage ich mal, sehr genetisch gesundes Tier dabei raus. Aber weil es eben nicht die Summe ist, sondern das Produkt ist, wird jetzt, ich übertreibe jetzt maßlos, ganz bewusst, nur zur Zuspitzung, wird das Ganze mit null multipliziert. Das Muttertier ist zum Beispiel so traumatisiert, dass die Welpen tot zur Welt bringt. Und dann kann ich die besten Gene haben, 100%. Ich habe sie mit null multipliziert und es kommt null dabei raus. Und deshalb sage ich immer, es ist ein Produkt und es ist nicht die Summe.
Ja, du sagst ja auch, die Kultur macht den Unterschied. Ne? Ich zitiere mal aus deinem Buch. Es geht um die Umwelt eines Hundes, das Training und sein Zuchtumfeld. Es geht um die über viele Generationen anhaltende Wechselbeziehung zwischen Mensch und Hund, die man etwas zugespitzt sehr wohl als kulturellen Austausch betrachten kann.
Genau.
Ja. Und dann sagst du hier im gleichen Atemzug noch, dann kannst du reden, was das für Hunde bedeutet. Ihre Aufgabe als Züchtende, Trainierende oder Haltende von Hunden ist es, die richtigen artgerechten Signale zu finden, haben wir schon drüber gesprochen, und zu senden, die ihren Anvertrauten gut tun. Auch diese Signale werden ihren Hunde zeitlebens in eine positive Richtung verändern. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung, der richtige Mix aus Entspannung und gezielter Förderung sowie das rechte Maß an Geborgenheit und positiven Bindungsverhalten gehören garantiert dazu. Doch woraus sonst noch der Gelee Royal ihres individuellen Hundes besteht, das müssen sie selbst herausfinden. Große Eigenverantwortung, aber das sagst du ja im Bereich Hunderassen als Kulturgut.
Ja. Eigenverantwortung, aber auch Riesenchance und Riesenmotivation, es auszuprobieren. Das dahinterstehende ist halt, wir können diese Effekte noch immer, über die ich da schreibe, noch immer sehr schlecht messen. Dank der Epigenetik fangen wir jetzt gerade an, seit 10, 20 Jahren diese Effekte zu messen. Und weil wir sie vorher gar nicht messen konnten, dachten wir auch, sie sind gar nicht da. Genetik ist so viel einfacher und simpler zu verstehen und die können wir schon viel, viel besser messen. Deshalb haben wir immer sozusagen der Genetik eine übergroße Bedeutung zugemessen. Und Genetik verändert ja bei simplen Merkmalen wie eben dem Aussehen des Hundes, kann ich in kurzer Zeit mit Hilfe von Zucht, mit einem rein genetischen Ansatz unheimlich viel erreichen. Aber wenn ich das Wesen des Hundes verändern will, seine Gesundheit verändern will, dann greift das viel zu kurz, dann wird es einfach viel, viel komplizierter. Und erst jetzt fangen wir an, diese Dinge zu messen und jetzt begreifen wir, was da eigentlich passiert. Und dieser Gelee Royal, das ist der Stoff, der aus Bienen entscheidet, ob eine Biene zur Königin wird oder zur Arbeiterin wird, je nachdem, mit wie viel Gelee Royal sie wie lange gefüttert wird. Das sind rein epigenetische Prozesse. Genetisch sind diese Bienen nahezu identisch oder sehr, sehr ähnlich. Und der Gelee Royal entscheidet, wie die Epigenetik aussieht und ob das eine Königin wird oder nicht. Und natürlich wirkt Gelee Royal nicht bei Hunden. Aber wir müssen herausfinden, bei den Bienen ist es halt sehr gut erforscht. Da haben wir es schon gemessen. Die Forschung ist da. Und bei den Hunden fangen wir jetzt erst an, das zu erforschen. Und wir werden es in den nächsten 10, 20 Jahren herausfinden. Aber bis es soweit ist, müssen wir das Ganze als Motivation sehen. Wir kennen unsere Hunde am besten. Wir kennen die Art, wie wir mit Hunden am besten umgehen. Oder wie wir mit Hunden umgehen am besten. Und wir müssen herausfinden, ist das eigentlich wirklich richtig, was ich da mache? Tut das den Hunden gut oder auch nicht? Und das ist eigentlich, wozu ich mit dem Buch motivieren möchte.
Ich bin aber über noch etwas gestolpert. Da habe ich gedacht, upsala, jetzt wird's spannend. Menschen unterschiedlicher Herkunft. Warum mangelndes Wissen über komplexe Genetik Rassismus fördert und was Hundefreunde daraus lernen können. Wow, in dem Moment habe ich gedacht, Moment, Rassismus und Hunde und Menschen unterschiedlichen Verhaltens, was kommt da jetzt auf mich zu? Berechtigt, oder?
Ja, natürlich. Also das ist im Grunde ein kleiner Exkurs, aber ich versuche ja immer das zu verständlich zu machen, was eigentlich die Forschung sagen will. Und das ist, weil wir befinden uns hier tatsächlich in einem Gebiet, was sehr, sehr kompliziert ist. Und bei Menschen gibt es halt auch eine sehr bekannte Studie, die untersucht hat, also bei Menschen ist es erstmal klar, es gibt ja keine Menschenzucht, um Gottes Willen, das wäre Eugenik.
Ja.
Es gibt aber auch bei Menschen per Definition keine Rassen, wenn man biologisch definieren will, weil das liegt daran, dass dass Genvarianten, dass die genetischen Unterschiede zwischen Menschen innerhalb eines Kulturkreises größer sind als die Unterschiede systematisch zwischen allen Menschen des einen Kulturkreises und eines anderen Kulturkreises. Das heißt, wir sehen natürlich, dass Menschen unterschiedlich aussehen, je nachdem, ob sie eher aus Afrika kommen oder aus Europa. Das ist ja völlig klar. Aber wenn wir das auf der Ebene der Genetik betrachten, sehen wir, dass die Unterschiede, die genetische Variabilität innerhalb aller Menschen aus Afrika größer ist als die Unterschiede der Menschen die in Afrika sind und in Europa. Und deshalb kann man bei Menschen nicht von Rassen sprechen, biologisch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und bei Hunden ist es natürlich ein bisschen anders, weil Hunde gezielt in Richtung Rassen gezüchtet werden und gezielt darauf hingezüchtet werden, dass sie sich genetisch unterscheiden. Und deshalb macht es bei Hunden sehr wohl Sinn, von Rassen zu sprechen. Auch biologisch. Man kann das auch genetisch sozusagen dann nachweisen. Aber
also du meintest dann da mit Rassismus Rasse?
Mit Rassismus meine ich, dass man sozusagen Hunden rassistisch begegnet. Also in okay. Menschen ist klar, ist Rassismus absolut ethisch verwerflich. Und
wegen Zucht, ganz einfach.
Genau. Ja. Und bei Hunden macht aber Rassismus Sinn. Und natürlich kann man überspitzt auch sagen, gezielte Hunderassenzucht ist sowas wie angewandter Rassismus. Aber das ist auch völlig okay. Bei Hunden ist das okay, da akzeptieren wir das. Ne? Also da ist das nicht, ist ja völlig klar. Wir selektieren ja Hunde. Ein Hund, der ein auffälliges Wesen zeigt, und jetzt komme ich auch zu dem Problem, das ich mit der Sache habe und das die Epigenetik hier aufwirft. Ein Hund, der ein auffälliges Wesen zeigt, wird in manchen Zuchtverbänden, da gibt es Wesenstests und so, und wenn der Hunde extrem auffällig sind, werden sie aus der Zucht genommen. Das ist ja Fakt. Das ist im Fall des auffälligen Wesens zu hinterfragen, weil dieser Rassismus beim Hund, der funktioniert auch beim Hund eigentlich nur bei diesen simplen Merkmalen, also den äußeren Merkmalen. Ich habe ja schon viel darüber geredet. Bei den komplexen Merkmalen wie dem Verhalten des Hundes funktioniert das nämlich nicht. Das zeigt ja gerade diese Carlson-Studie. Es sind ja nur 9% der genetischen Variabilität ist rassetypisch in Bezug auf das Wesen des Hundes. Nicht in Bezug auf andere Eigenschaften, da können es sehr viel mehr sein. Aber in Bezug auf das Wesen des Hundes sind das nur diese 9%. Und den gravierendsten Unterschied, wenn mir ein Hund entgegenkommt, den ich nicht kenne und ich will das Wesen beurteilen, dann muss ich als erstes fragen, ist es weiblich oder männlich der Hund? Und wie alt ist der Hund? Das sind die entscheidenden Faktoren. Das ist viel wichtiger als die Rasse. Also auf einer großen biologischen, statistischen Ebene. Und dann würde ich ja noch sagen, jetzt gucke ich mir mal die Haltenden des Hundes an, weil die auf das Wesen des Hundes wahrscheinlich einen sehr viel gravierenden Einfluss haben als die Genetik und die Rasse. Und erst ganz zum Schluss irgendwann würde ich mir die Rasse des Hundes angucken und sagen, naja, diese Rasse ist tendenziell eher aggressiv, also halte ich ein bisschen mehr Abstand. Und das ist sozusagen, was die Forschung zeigt zu dem Thema. Wir verhalten uns ja oft ganz anders. Wir sagen als erstes, oh, das ist die Rasse, vor der muss ich Angst haben. Und das meine ich an der Stelle mit Rassismus. Und der an der Stelle auch falsch angewandt ist. Und wenn ich das jetzt auf die Ebene der Zuchtverbände übertrage, dann würde ich sagen, und das ist etwas, was ich nicht selber sozusagen erfunden habe, sondern das wird mir immer in den Vorträgen gespiegelt, nachdem die Menschen, ich halte ja auch Vorträge vor Zuchtverbänden ganz viel, und wenn die diese Dinge verstanden haben, dann kommt immer ein Satz, der kommt eigentlich jedes Mal. Und der heißt, oh, wir sollten ja eigentlich nicht das Wesen der Hunde testen, sondern das Wesen der Hundezüchtenden.
Definitiv, das haben wir auch immer im Training, ja. Also eigentlich so, sagen wir, 95% der Probleme des Hundes sind eigentlich halterbedingt.
Genau.
Oder 90%.
Genau.
Ist definitiv so.
Genau. Und da sind wir wieder bei dem nächsten. Im Grunde schreibe ich nichts, was ihr nicht alle schon wüsstet und was nicht euer Erfahrungswissen ist. Also die Epigenetik erfindet die Welt nicht neu.
Nee.
Aber die Epigenetik zeigt, wo die biologischen Ursachen sind und sie erklärt, was eigentlich die Phänomene sind, die dahinter liegen. Und das stärkt natürlich jetzt wahnsinnig die Position derjenigen, die das sozusagen schon immer gewusst haben. Die Trainierenden können jetzt, die das ja wahrscheinlich eh immer wussten, die können jetzt sagen, ja, die Epigenetik belegt, dass wir recht hatten. Und sie haben eine viel stärkere Position gegenüber den Züchtenden, die tendenziell zumindest in konservativen Zuchtverbänden immer noch meistens sagen, nein, das ist doch alles Genetik und Hauptsache wir sorgen für den optimalen Stammbaum, dann wird das schon, alles andere ist nicht so wichtig. Und die Haltenden als dritte große Gruppe an dieser Stelle, denen sagt jetzt die Epigenetik im Grunde, sie können locker bleiben, sie können cool bleiben, sie können entspannt mit dem Hund umgehen, weil dieser Hund hat ein riesen breites Möglichkeit an gesunden, epigenetisch auch gesunden Entfaltungsmöglichkeiten und man muss gar nicht so streng irgendwelchen Dogmen folgen, sondern die Epigenetik befreit sie im Grunde. Sie müssen halt dem Hund auf Augenhöhe begegnen, Empathie entwickeln für den Hund und ihn auch lassen, ihm einfach für ein optimales Umfeld sorgen und dann entwickelt sich der Hund automatisch. Der bettet sich sozusagen in diesem Umfeld biologisch auf die optimale Weise ein. Und je mehr ich den Hund einenge, je dogmatischer ich als Hundehalter werde, auch je mehr ich vielleicht auch nur das mache, was der Trainierende gesagt hat, das muss ja, ne? Also das desto problematischer wird es vielleicht, weil das dann für den Hund und für mich als Haltender zu Stress ausartet. Und das ist halt, wenn es Dauerstress wird, nicht mehr so gut.
Nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Ich ziehe jetzt einfach mal eine Karte, den Cattle Dog. Ja, das ist ja ein australischer Hütehund und der hat ja eigentlich ist ja unsere ursprüngliche Aufgabe das Treiben von Rindern auf australischen Farmen. So, die Rasse entsteht durch gezielte Kreuzung unter anderem mit Dingos, ne? Schon eine sehr interessante Variation, um einen robusten, ausdauernden und möglichst leisen Viehtreiber zu erhalten, ja, der die Rinder von hinten nicht bellend angeht. Jetzt habe ich ja hier etwas, ich gehe mal auf die Menschen ein, die sagen so, boah, das ist ein schönes Tier. Die wollen so ein Tier haben. Aber die bieten ihm ja überhaupt gar nicht das Umfeld, in dem er leben kann. Jetzt gehen die ja verhaltenstechnisch sehr gerne darauf ein und sagen, ich möchte das Verhalten gerne modulieren. So, das wäre dann ja eigentlich eine Geschichte der Epigenetik.
Ja, also zumindest in der Theorie ist das auch gar kein verkehrter Ansatz. Also das ist genau, was ich meine mit ein bisschen lockerer bleiben. Dieser Hund, der zwar vielleicht gezüchtet wurde auf eine bestimmte Aufgabe hin, der hat immer noch das Potenzial, genetisch nach wie vor auch andere Verhaltensweisen auszuleben. Aber
er muss es nicht.
Er muss es nicht. Deshalb sage ich locker bleiben. Und je nachdem, welcher Kultur, und das sind natürlich Prozesse, die teilweise über Generationen hinweg ablaufen und die nicht von heute auf morgen und nicht mit einmal Training am Wochenende passieren. Aber mit einer gewissen Nachhaltigkeit kann ich durchaus so ein Hund als auch eine Gruppe von Hunden so verändern, dass sie eben ganz andere Eigenschaften hast. Du hast es ja vorhin selber erwähnt, das war mir neu, muss ich ehrlich sagen. Ich bin, wie gesagt, nicht so der Hundeexperte, dass Kampfhunde früher Familienhunde waren. Das ist ja dann auch ein super, super Beispiel dafür, für genau das Gleiche.
Wenn jetzt hier eingewirkt wird auf so ein Tier, ja, dann ist es häufig auch etwas, was ich erlebe, wo die Menschen sagen so, der zeigt so ein Verhalten, das möchten wir nicht. Dann sage ich so, Moment bei ihm, das ist erbkoordiniert. Ja, da sind wir hier wieder, erbkoordiniertes Verhalten. Wie viel Einfluss habe ich denn dann auf das erbkoordinierte Verhalten?
Naja, das ist schon spannend. Deshalb habe ich auch vorhin so widersprochen, als du gesagt hast, dann ist ja 91% epigenetisch. das ist deshalb ein sehr gutes Beispiel, weil das erbkoordinierte Verhalten ist da. Es ist auch erbkoordiniert. Das heißt, es gibt einen Satz von Genen. Das sind halt, ist halt nicht nur ein Gen sozusagen, was ich jetzt anstelle und was dieses Verhalten auslöst. Das kann ja ein einzelnes Gen gar nicht leisten. Das kodiert ja nur für ein Protein. Das kann vielleicht die Fellfarbe des Hundes beeinflussen, aber nicht so was Komplexes wie, sage ich mal, ein Jagdverhalten. Also das heißt, das sind in Wahrheit, ist das Produkt, was entsteht, wenn 1000 Gene in Milliarden von Zellen, die beteiligt sind an dem Verhalten, in einem bestimmten komplexen systemischen Muster aktiv sind. Da wird es jetzt sehr kompliziert und ich könnte nur mit Hilfe von künstlicher Intelligenz dieses System durchschauen. Das sind wir als Menschen völlig überfordert, ist auch die normale Mathematik überfordert. Für solche Fragestellungen brauchen wir dann künstliche Intelligenz. Deep Learning, das hilft uns da weiter. Deshalb werden wir gerade solche Fragestellungen in den nächsten Jahren auch viel, viel besser erforschen können. Das heißt, es ist ein genetisch gesteuertes Programm. Aber ich darf es mir nicht so simpel vorstellen, dass da 10 Gene sind, die maßgeblich sind. Und wenn ich die jetzt gezielt abschalte, epigenetisch, dann ist das Programm weg und dann macht der Hund dieses Verhalten nicht mehr. Sondern es sind 1000 von Genen, die gemeinsam so koordiniert sind, dass dieses Programm abgerufen wird. Und jetzt kann ich tatsächlich mithilfe der Epigenetik dieses Netzwerk, also ich weiß nicht, wie ich epigenetisch den Schalter und jenen Dimmer umstelle, das weiß ich nicht, aber das muss ich auch gar nicht wissen. Ich muss nur wissen, wie ich den Hund jetzt nachhaltig über lange Zeit trainiere, was für eine Kultur ich ihm im weitesten Sinne biete und auch seinem Umfeld biete und auch seinem Rudel biete und seinem Muttertier biete, damit dieses Netzwerk aus tausenden von Genen sich an vielen Stellen ein bisschen verändert. So ein bisschen ist es wie dieser berühmte Schmetterling, der in China mit dem Flügel schlägt und in Europa einen Orkan auslöst. So ein bisschen so kann man sich das vorstellen.
Tsunami-Effekt.
Genau. Und dann ist das, dann ändert sich das Verhalten vom Jagdverhalten weg zu einem Hüteverhalten, jetzt extrem gesprochen. Also ich spitze ein bisschen zu, weil manche Sachen sind vielleicht doch rassetypische Genetik, aber ich glaube, dass, also in der Tendenz ist das dann möglich, in der Theorie. Dann ändert sich dieses Verhalten und dieses andere Verhalten ist auch ein genetisch fixiertes Verhalten, was jetzt halt abgerufen wird. Es ist ja immer noch da. Der Hund kann ja nichts werden, was nicht irgendwo in den Genen angelegt ist. Das ist ja klar. Aber das ist trotzdem auch dieses Verhalten ist in dem Hund drin, weil dafür sich unsere modernen Hunderassen zu wenig genetisch voneinander mit Bezug auf das Wesen unterscheiden. Und ich muss halt nur herausfinden, wie ich dieses Netzwerk so verstelle, dass dieses, sage ich mal, genetisch fixierte Jagdverhaltensmuster sozusagen sich verändert in ein genetisch fixiertes Hütehundeverhaltenmuster. Das ist in der Theorie möglich.
Dann hätte ich eine ganz andere Hunderasse.
Vom Verhalten nur. Und deshalb sage ich ja bezogen auf das Verhalten, ist die Trennung von Hunden in Rassen Rassismus. Das ist genau das.
Okay. Ist genau das erklärt was ich das genau das. Ja, das schließt das Ganze gut zu. Ja. Jetzt sagst du zum Ende so deines Buches und auch für unser Interview, weil ihr sollt das Buch lesen und euch das Webinar reinziehen, weil das ist noch viel, viel, viel tiefgehender. Du schreibst nur das Beste für den Hund. Die Epigenetik ist ein wichtiges Werkzeug, das den Zellen im Körper eines Menschen oder Hundes hilft, das Maximale aus ihren schicksalhaft geerbten Genvarianten herauszuholen. Haben wir ja heute gehört. Was dabei aus biologischer Sicht maximal ist, bestimmen der Lebensstil und die Umwelt. Denn nur darum geht es, dass die jeweilige Zelle mithilft, einer ausgefeilten Genregulation und im Rahmen ihrer genetischen Möglichkeiten bestmöglich mit den Herausforderungen aus ihrer individuellen Umwelt zurechtkommt. Und dann sagst du, Partner auf Augenhöhe.
Ja, weil eben der genetische Blick ist nicht auf Augenhöhe. Der genetische Blick ist, ich bin der Hundemensch und ich habe Macht über dich als Hund. Ich bestimme über dich, weil ich deine Genetik bestimmen kann mit meinem Werkzeug und das Werkzeug ist Zucht. Und das ist nicht auf Augenhöhe, sondern da ist ein maximales Machtgefälle dazwischen. Bei der Epigenetik gibt es auch viele Menschen, es gibt auch heute Menschen, die sagen, sie kennen sich mit Epigenetik aus und letztlich aber, ich würde sagen, es geht schon in Richtung Charlatanerie. Es gibt auch viele, Heinz Weidt zum Beispiel, sind tolle Menschen, die Epigenetik immer schon verstanden haben und auf eine ganz tolle Art vermitteln. Also nicht alle, die über Epigenetik reden, sind Scharlatane, also die meisten nicht. Aber nur um richtig verstanden zu werden, es gibt auch diese Richtung, die das versucht, mithilfe der Epigenetik genau dieses Machtgefälle aufrechtzuerhalten. Also die jetzt sagen, ich verrate dir, wie du diesen epigenetischen Schalter oder jenen epigenetischen Dimmer so verstellst, ganz gezielt im Sinne eines Ratgebers sozusagen, dass dein Hund sich zum Besseren verändert. Das ist auch nicht auf Augenhöhe. Das ist der krampfhafte Versuch, sage ich mal, das Machtgefälle zwischen Mensch und Hund auch in das Zeitalter der Epigenetik herüber zu retten. Ja. Aha. Und was ich jetzt sage, und das sagen eigentlich alle Menschen, die sich mit die Epigenetik wirklich verstanden haben, und da gibt es zum Glück inzwischen auch immer mehr, ich sage, die Epigenetik lehrt uns die Demut, weil genau das werden wir vielleicht nie herausfinden, wie wir welchen epigenetischen Schalter und Dimmer gezielt so verstellen, dass es zum Besseren geht. Da müssen wir auf jeden Fall noch 20, 30 Jahre dran forschen. Bis es soweit ist, müssen wir die Hunde sozusagen auf Augenhöhe betrachten, weil wir sind darauf angewiesen, mit ihnen in einem gleichwertigen Zusammenspiel als Team ohne Machtgefälle zusammenzuarbeiten. Ich muss den Hund als hochkomplexes Netzwerk begreifen und muss und als Individuum und nur diesen einen Hund als Individuum begreifen und herausfinden, jetzt wiederhole ich mich, was das Gilet Royal ist, was, wenn es eine Biene wäre, eine Königin daraus machen würde. Ich weiß es noch nicht. Und deshalb brauche ich diese Augenhöhe und kein Machtgefälle zwischen beiden Seiten.
Ja, da geht's ja auch um diese Unterordnung, ne? Das ist ja auch ein Machtsystem. Ja, nur Unterordnung reguliert den Hund. Das ist ja leider ein veraltetes System. Genau. Aber das ist ja ganz anders. Weil wir haben beide den gleichen Anfang gehabt eigentlich. Ja, und zwar Eberhard Trummlers Buch mit dem Hund auf Du.
Ja.
Auch das habe ich gelesen zu Anfang meiner Ausbildung und habe gedacht, jetzt weiß ich alles. Nein, ich weiß es nicht.
Ist ein tolles Buch. Ist ein ganz
tolles Buch. Ja. Er hat nicht über die Epigenetik gesprochen, aber er hat sehr viel schon natürlich dementsprechend über das gesprochen, wie ein Welpe fürs Leben geprägt wird und was er hinterher auch noch das weitere Leben an Prägung ausmacht und wo die Prägung herkommt. Und du hast das aber nochmal wissenschaftlich, biologisch ganz toll in deinem Buch wiedergegeben. Ja, und das ist halt irre.
Ja, wobei man ja, also Herr Trummler konnte das ja nicht wissen, das Buch ist so alt, damals gab es diese ganzen epigenetischen Prozesse waren da noch nicht erforscht. Die ersten es gab vielleicht, man wusste, es gibt vielleicht sowas wie Epigenetik, aber man dachte, das ist nur dazu da, um Programme in den Zellen, also um diesen Unterschied aus Leber- und Nervenzelle vielleicht zu machen. Dass die Umwelt einen Einfluss auf die Epigenetik hat, das weiß man erst seit 25, 26, 27 Jahren, als die ersten epigenetischen Enzyme entdeckt wurden, die tatsächlich unter Einfluss der Umwelt die Epigenetik verstellen. Also Herr Trummler hat noch damals gedacht, ganz vieles ist einfach klassisches Lernen, Prozesse, die im Gehirn ablaufen, was ja auch ein unheimlich wichtiger Faktor ist, über den wir heute gar nicht geredet haben, den man aber nie außer Acht lassen darf. Aber dass es eben diese genregulatorische Ebene noch dazu zusätzlich gibt, das konnte er damals gar nicht wissen.
Aber das sollen die Leute ja in deinem Buch lesen. Ja. Deswegen habe ich es ausgelassen. Sonst wäre das ja hier praktisch eine Vorlesung deines Buches. Genau. Und das wollte ich verhindern. Ja. Okay, herzlichen Dank, Peter. Das war total, ich finde, sehr, sehr spannend und sehr gut erklärt. Es macht neugierig auf mehr. Und ich wünsche mir auch, dass wir einen Teil 2 noch machen können, wo wir ein bisschen tiefer in bestimmte Themen reingehen. Denn ich denke, es werden da dementsprechend Nachfragen kommen. Und mir bleibt einfach nur so zum Ende zu sagen, mach weiter, vor allen Dingen auch in Richtung Epigenomik, Nutrigenomik. Ja, das heißt also, wie gehört die Ernährung? Und sie gehört definitiv mit dazu. Wir brauchen die Nährstoffe, damit dementsprechend die Zellen auch versorgt werden, gerade auch im Muttertier und im Nachhinein natürlich auch, das ist anfänglich gesagt, dass wir hier noch ein bisschen weiter forschen können.
Oh ja, auf jeden Fall. Also da bietet sich auch eine zweite Folge an. Also die, definitiv. Da gibt es ja jetzt weniger bei Hunden, aber insgesamt schon eine Menge sehr viel Forschung dazu, die zeigt, wie eben Ernährung auf die Epigenome wirkt. Genau.
Definitiv. Es gibt ja auch ein entsprechendes Buch dazu, die Nutrigenomik. Da wird ja auch darauf eingegangen, ja, wie stark man eine Zelle beeinflussen kann, auch durch Ernährung. Also da ist noch viel Potenzial drin.
Auf jeden Fall.
Herzlichen Dank, Dr. Peter Spork. Das hast du toll gemacht.
Ich danke dir. Du waren auch schöne Fragen. Die Zeit ist wie im Flug vergangen.
Ja, das war ratzfatz. Ich hoffe auch, dass alle, die zuhören, das genauso empfinden. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dann. Danke.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören bei The Pet Voice. Der Podcast, der Tieren wirklich eine Stimme gibt. Also, gebt auch ihr Tieren eine Stimme. Bis zum nächsten Mal bei The Pet Voice.